Also, immerhin, der Zürcher war ehrlich. Mit seiner Arroganz. Wer bin ich? Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Die Konf-Klasse ist mit diesem Thema gekommen und ich soll jetzt etwas dazu erzählen. Es ist aber gar nicht so einfach, das zu beantworten. Viele von uns tendieren dazu, das über unsere Familie zu definieren, wie viele Kinder wir haben, verheiratet, was auch immer. Oder über den Zivilstand oder nein, vor allem über den Beruf, über das, was wir machen, über das, was wir haben geleistet. Eine Person hat mir gefallen, der Basler, der gesagt hat, ich bin Vater, ich bin Sohn, ich bin Bruder. Ich glaube, das kommt im Kern von, wer bin ich? Fast ein bisschen näher, als wenn wir uns nur darüber definieren müssen, was wir machen, was wir geleistet haben. Ich möchte eine Geschichte aus der Bibel aufgreifen, heute Morgen, wo ich finde, dass sie zwei ganz spannende Identitäten waren. Und eigentlich auf eine gesunde Art und Weise haben beantwortet, wer sie sind. Das hat sich im persischen Grossreich abgespielt, ungefähr 480 vor Christus, 450 vor Christus. Und der persische König Xerxes hat ein riesiges, ein gigantisches Reich unter sich gehabt. Ihr seht, das ist wirklich gross gewesen. Und dort drinnen, in Susa, in der Hauptstadt, haben zwei Juden gelebt. Und zwar der Mordechai und Esther, natürlich noch viele drumherum. Aber das sind zwei von denen, die sie nicht so ausgesehen, aber irgendwelche Bilder haben wir bringen. Und das sind interessante Personen. Sie waren eigentlich Migranten gewesen, also ihre Vorfahren sind verschleppt worden in das Babylon und haben dort eigentlich immer noch um eine Art Migrantenstatus gelebt. Sie waren nicht wirklich die Akzeptierten und Gelobten gewesen, haben eigentlich dort ein Minderheitsdasein, sage ich mal, gelebt. Es heisst über Esther und über Mordechai im Kapitel 2,7. Es gibt sogar in der Bibel ein Buch, das nach ihr benannt ist. Das Mordechai hatte eine Cousine namens Hadassa, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb hatte Mordechai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Also eine Eigenschaft, die wir von Esther finden, ist, dass sie schön war. Das ist etwas Wichtiges für alle Väter, die da sitzen und so. Sagt das euren Töchtern immer wieder. Das ist ein wichtiger Satz, dass sie das hören. Das ist wichtig, dass man Selbstbewusstsein entwickelt. Aber ich finde, wenn es die Bibel sagt, ist dann noch eine andere Stufe. Also die ist tatsächlich, also der wirklich schön gewesen und attraktiv, so wie es da steht. Und der Onkel, der Mordechai, war ein Typ, der durch das ganze Buch durch eigentlich sehr verantwortungsvoll ist. Also der hat seinen Onkel, ihr werdet es dann haben, oder? Und seine Tante ist gestorben und dann hat er seine Cousine, oder Cousin ist von Esther, seine Cousine als Pflegetochter, die war wahrscheinlich wesentlich jünger gewesen, zu dem Zeitpunkt 16, 17, 18, 19, hat die als Pflegetochter aufgenommen. Also hat nicht gedacht, ja, das ist meine Cousine, also das ist mir doch gleich, was die da hinten macht. Sondern hat gesagt, mal, ich nehme Verantwortung für meine Cousine und nehme sie bei mir auf. Die Geschichte entwickelt sich nach der König von diesem Land in seinem dritten Regierungsjahr hat er gefunden, jetzt muss ich mich und mein Reich mal so richtig abfeiern und hat ein Fest gemacht. Was hat das Gefühl, wie lang ist das Fest gegangen? 6 Monate. Wow. 6 Monate hat er eine Party geschmissen, das steht so in der Bibel. Also das ist, ich weiß auch nicht, also... Keine Ahnung, wie du das machen willst. Irgendwann geht der Künstler raus. Aber der hat 6 Monate das Fest gefeiert. Irgendwann im hinteren Teil von diesem Fest hat er gedacht, ah ja, jetzt könnte ich noch allen zeigen, wie schön das meine Frau ist. Und hat die hergebittet und die hat sich gesagt, nee, also so eine Haufen Besoffnungen nach 5 Monaten macht, tue ich mir sicher nicht an. Hat das lassen und hat der König gesagt, meine Frau kommt nicht, du kannst sofort nicht mehr meine Frau und so. Und hat die abgesetzt als Königin, wo das Fest ist vorbei gewesen und er sein Kater hat ausgeschlafen, hat er irgendwann gemerkt, ah, jetzt fehlt mir meine Frau. Vielleicht ist sie ja gleich noch liebig gewesen und eine schöne wahrscheinlich auch. Und dann hat er gedacht, was mache ich jetzt? Seine Berater waren ganz clever und haben gesagt, doch, du bist ein König, komm, wir suchen doch eine neue. Wir gehen durch das ganze Land, suchen die schönsten Frauen zusammen und du kannst nicht rauslesen. Und dann hat der König gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und dann sind die Beamten gegangen und eine von denen war Esther. Also die ist nicht freiwillig dorthin gekommen, aber weil sie eben eine Schöne war, wahrscheinlich grosse, schöne, lange Beine, ich weiß auch nicht, was denn Schönheitsmerkmal war, aber sie ist dorthin gekommen, unfreiwillig, in das Harem, in dem Sinn vom König, unter irgendwie x-tausend anderen Frauen, mit einer kleinen Chance, Königin von Persien zu werden. Aber sie ist sehr schnell definiert worden über ihr äußeres Erscheinungsbild. Und Leute haben gesagt, sogar die Bibel sagt, sie war schön. Und Esther ist
über das definiert worden. Sie ist nicht dort, in diesem Schönheitstempel ist sie schön gepflegt worden. Das heisst, ein Jahr lang. In das erste halbe Jahr mit Balsamöl und das zweite halbe Jahr mit dem anderen. Also, keine Ahnung, was sie dann gemacht haben. Aber es ist das Beste, was sie dann zumal zu bieten hatte. Das hat Esther alles bekommen. Wirklich so Schönheitspflege. Ich habe mir überlegt, heute haben wir das eigentlich nicht mehr so Schönheitstempel vor der Nation. Seit die Miss Schweiz-Wahlen abgeschafft sind, gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Hat er das aber geschaut, Miss Schweiz-Wahlen? Ich habe zwei Schwosten, die wir das auch antun. Aber gut, vielleicht gar ganz so schlimm ist es ja gleich auch nicht gewesen, das zu schauen. Aber jedenfalls gibt es das heute nicht mehr in diesem Sinn. Aber es gibt auch heute Orte, wo Schönheit definiert wird. Und Esther ist ziemlich schnell auf das reduziert worden. Äußerlich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht vom Äußerlichen definieren lassen, wer wir sind. Die Esther ist definiert worden über ihre Schönheit und hat sich dort noch schöner machen. Es kann sein, dass unser Job das ist, was unsere Identität gibt. Sagen, ja, also, jetzt habe ich das schon ein bisschen gearbeitet und meine Millionen habe ich gleich zusammen. Andere sagen, nein, ich bin sicher ein Leben lang Maler gewesen oder wie der Timon Gibson, nicht wahr? Und Rapper. Irgendetwas definieren wir uns darüber. Aber ich glaube, die Kunst ist und die Gnade von Gott ist, wenn nicht das, was von außen kommt, oder das, was wir machen, der Kern ist von dem, was wir uns darüber identifizieren. Aber die Gefahr ist riesig. Instagram sagt uns heute sofort, was aktuell wäre. Oder die ganzen Modenkataloge. Dann schaust du das Zeug durch und dann siehst du die Models, die dort die Kleider anhaben, und denkst, also wenn ich das anlege, sieht es garantiert nicht so aus. Oder die ganzen Fitnessmodels, die daherkommen, es gibt eine Definition, wie Schönheit wird aussehen, wie man sein sollte, damit man akzeptiert ist. Aber ehrlich gesagt, passen die meisten von uns nicht in das Konzept hinein. Aber wer sind wir denn noch? Das sind nämlich wichtige Fragen. Und was ich noch damit tröste, Schönheit hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Im Mittelalter war Folgendes schön. Frauen haben ihre Stirnhaare gezupft und sie ganz weit hinten genommen, dass man möglichst viel Stirn hat gesehen hat. Und wir noch ganz blass müssen sein. Also je bleicher, je attraktiver. Heute würdest du sagen, wenn wir das anschauen, denen geht es nicht gut. Aber das war dann zumal eine wunderschöne Frau. Jetzt Achtung, im Barock und im Altertum, das ist noch besser. Da war das Schönheit. Also, so üppig wie möglich, das ist als schön, wirklich, dem sind Männer hinten nachgelaufen. Das war dann zumal schön gewesen. Und wir lachen jetzt, aber das war die Definition von Schönheit gewesen. Darum haben wir das Gefühl, unsere Definition, was Schönheit ist, die sind gültig. Wir überschätzen uns leicht. Das ist dann zumal, und dann in der Renaissance war es ähnlich gewesen, Rundungen sind gefragt gewesen. Und dann am 18. Jahrhundert Korsett. Also die Frauen haben mir leid, die tun mir immer noch leid. Also nachträglich. Stell dir mal vor, wenn du so zusammengebunden bist, die haben es wirklich richtig zusammengeschnürt. Und dann so, ich weiß nicht, ob du da irgendein Stückchen Äpfel hast runtergebracht. Die hast dich den ganzen Tag gefastet, bis im Abend konnte abziehen und endlich mal schnaufen. Katastrophe. Und nachher in den 90er Jahren war es 1960, 1990. Heute kommt man zum Glück dazu, dass man sagt, es gibt eigentlich keine Frau auf der Welt, die das Mass irgendwie herbringt. Darum, wir sind da schon ein bisschen weiter in unserer Gesellschaft. Und trotzdem ist die Gefahr gross, dass wir uns messen am Idealbild. Und viel wichtiger ist, was innen ist bei uns. Wie gefestigt bin ich in meiner Identität? Oder muss ich mich darüber definieren, wie eine schöne Fleuger sie angelegt hat, war nicht so teuer. Oder was ich für einen Job habe und so weiter. Oder gibt es etwas, was unsere Identität ausmacht? Und bei Esther und bei Mordechai, glaube ich, werden wir fündig. Was ich am Mordechai staune, dass dieser Typ hat Verantwortung übernommen hat. Wo seine Cousine, die Pflegtochter, nicht dort in dem Harem vom König war, heisst, er ist jeden Tag vorbeigegangen. Jeden Tag! Da könntest du doch einmal in der Woche, einmal im Monat nachfragen. Aber der war jeden Tag dort. Und das haben die Leute gesehen dort. Mit der Zeit ist er zu einem Beamten, hat er in einen Beamtenjob bekommen. Weil die dort gemerkt haben, also der kümmert sich, der hat irgendwie ein Verantwortungsbewusstsein. Und dann entwickelt sich dort die Geschichte. Und dann im Kapitel 3 lesen wir, einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Da fragten ihn die anderen Beamten, weshalb widersetzt du sich der Anordnung des Königs? Weil ich Jude bin, antwortete er. Sie ließen ihm keine Ruhe und machten ihm jeden Tag Vorwürfe. Doch Mordechai hörte nicht auf sie. Ich muss mich fragen, wieso macht er das? Das setzt unglaublich viel aufs Spiel. Aber er reiht sich ein in verschiedene Männer Gottes, die ich gesagt habe, ich bin nicht bereit, mein Glauben aufs Spiel zu setzen, nur weil irgendein weltlicher Herrscher findet, er sei jetzt hier ein bisschen etwas Wichtiges und will sich als Gott aufspielen. Also Mordechai reiht sich ein in schon andere, die das gemacht haben und nimmt sein Glauben, seine Beziehung zu Gott so wichtig, dass seine Antwort, ist noch krass, als Minderheit sagt er, weil ich Jude bin. Weil ich an Gott glaube, weil ich eine Beziehung zu Gott habe, weil Gott der ist, der mich ausmacht. Und ich glaube, hier ist wirklich ein starker Punkt drin. Sein Glaube war so tief verankert gewesen, dass er sich nicht hätte verbeugen müssen, um ein besseres Leben zu haben. Sein Leben wäre einfacher und besser gewesen, wenn er sich hat verbeugt vor dem Haman. Das war das Gesetz, das war die Regel. Und für uns, das betrifft uns alle, ist die Gefahr mega gross, dass wir irgendwo im Leben herausgefordert sind, Kompromisse zu machen in unseren Überzeugungen, damit wir besser dastehen. Damit die Leute ein bisschen besser über uns denken oder damit wir irgendwelche Vorteile bekommen. Das kann im Geschäftsleben sein, das kann in der Nachbarschaft sein, das kann irgendwo sein, wo wir vielleicht probieren, uns besser darzustellen oder irgendwo vielleicht ein kleines Kürfchen machen mit unseren Prinzipien, nur damit wir besser dastehen. Der Mordechai hat gesagt, das ist mir egal. Ich bin Jude, ich neule hier nicht ab. Weil er eine gefestigte Identität hatte. Weil er gewusst, wer er ist, hat er sich nicht verdrehen müssen. Er hat sich nicht verlügen müssen. Er konnte sagen, das bin ich. Ist mir egal, was kommt. Ich weiß, wo ich hergehöre. Und das ist wirklich stark. Die ganze Geschichte entwickelt sich näher. Und es ist spannend, wie die zwei einander haben gebraucht. Ob schon sie einander nie Auge in Auge haben gesehen, sind Esther und der Mordechai zu einem Team geworden. Die glauben, für gesunde Identität brauchen wir ein Team. Brauchen wir einander. Gerade für euch junge Leute, die sich hier konfirmieren, ich glaube, Kirche ist ein guter Ort, wo ihr das leben könnt. Wo wir einander ermutigen können, gesunde Identität zu haben. Und der Haman hat es dann nicht so toll gefunden und er hat herausgefunden, dass der Mordechai sich da widersetzt und ist so sternsverrückt worden, dass er gesagt hat, ich bringe nicht nur den Mordechai um, sondern alle Juden im ganzen Reich. Und hat der König Xerxes dazu gebracht, so einen Erlass zu unterzeichnen, der eigentlich ein Genozid an allen Juden im ganzen Persischen Reich bedeutet. Und der Mordechai, als er das gelesen hat, hat er angefangen zu beten, hat er angefangen zu trauern und hat da Sack und Asche, gell? Und Esther merkt es und sagt, du Mordechai, was ist mit dir nicht gut? Und dann hat er es ihr erzählt. Und Esther, in dem Moment, das finde ich wirklich spannend, wird sie vor die Entscheidung gestellt. Und es wird zeigt dort, was ist wirklich die Identität von Esther. Die Frage, wer bist du, wird in dem Moment gestellt. Weil der Mordechai sagt, Esther, jetzt brauche ich dich, für zum König zu gehen. Und Esther in ihrer Position konnte sagen, weißt du was, ich bin jetzt Königin hier von diesem ganzen Reich. Niemand weiss, dass ich Jüdin bin. Ich bin Königin von diesem Riesenherrscher. Ich habe alles. Wenn ich sage, ich will ein gutes Essen, kommt ein gutes Essen. Wenn ich sage, ich will Bananen, kommen Bananen. Egal, was ich will. Ich brauche das doch nicht. Aber in dem Moment, wo es um so viel ist gegangen, kommt zum Ausdruck, was die wahre Identität von Esther ist. Und es kommt zum Ausdruck, dass ihr Glaube, ihre Beziehung zu dem Gott immer noch stärker ist als alles, was sie erlebt. Und weißt du, das ist, wenn es im Leben nicht gut läuft, wenn wir unten sind, wenn es herausfordernd ist, wenn wir nicht den grossen Job haben, nicht das grosse Geld, dann ist es einfacher zu sagen, ja, Gott ist meine einzige Hoffnung und mein Tiefste ist Gott, das ist meine einzige Hoffnung, mein einziger Strohhalm. Aber wenn alles gut läuft, wenn du nur erfolgreich bist, dann noch einen gesunden Stand zu haben, weißt du, auf was du stehst. Dort kommt es dann wirklich drauf ab. Und Esther hat das gehabt. Sie hat gewusst, was Gott über sie denkt. Und das hat sie ausgemacht. Nicht ihre Schönheit, nicht ihre Position, sondern dass sie ein Kind von Gott war. Und ich glaube, die tiefste Art von Identität, die wir haben können, ist, wenn das passiert ist, auf einem Wissen, Gott ist für mich. Da ist jemand, der ist in einer höheren Dimension. Der ist weit außerhalb von meinem Kontext, aber findet mich cool. Egal, ob ich es gut gemacht oder schlecht gemacht. Der steht sowieso hinter mir. Und das gibt den Boden ins Leben, wo alles, was ich mir selber erarbeite, bei weitem übertrifft. Und dann spielt Erfolg oder Misserfolg gar nicht so eine Rolle. Und das war bei Esther der Fall. Es gibt ganz viele Bibelverse zu dem. Ich habe nur einen vorgepickt, Zephania 3,17. Das heisst, vor Liebe ist er, also Gott, sprachlos ergriffen. Das musst du auf dich anwenden. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Gott ist begeistert von dir. Und das, ganz tief innen zu wissen, übersteigt jedes andere, das unser Wer bin ich ausmachen könnte. Esther musste viel riskieren. Sie hat dem Mordechai gesagt, du, es ist nicht so easy. Ich bin jetzt 30 Tage nicht beim König gewesen. Und wenn ich einfach dort erscheine, jeder, sogar die Königin, die vor den König kommt, wird direkt umgebracht. Außer der König streckt sein goldiges Zepter entgegen. Das ist so eine kranke Vorstellung. Und dann kannst du überleben. Aber das war dann so gewesen. Und Esther hat gesagt, es ist ein kleines Risiko, also ein recht grosses Risiko, wenn ich dort hergehe. Es kann sein, dass es mir dann nicht mehr gibt. Und was ich stark finde, dass Esther bereit ist, ihr Leben zu riskieren, für das, was sie ausmacht. Der Mordechai sagt ihr, und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Vielleicht, Esther, bist du genau drum Königin geworden. Vielleicht bist du genau wegen diesem Moment. Und das finde ich irgendwie das Starke in dieser Geschichte mit einer kaputten Identität. Leute, die innerlich nicht wohl sind, die nicht sicher sind, die sich immer beweisen müssen, ist die Gefahr gross, dass ihr Umfeld Schaden nimmt. Weil wenn ich mir nicht sicher bin, wer ich bin, muss ich mir immer irgendwie beweisen. Und mein Umfeld ist die Chance gross, dass es Schaden nimmt. Aber jemand, der eine gesunde Identität hat, wird zum Segen zu seinem Umfeld. Weil du musst dich selber nicht mehr beweisen. Und Esther, mit ihrer Entscheidung, weißt du, das ist schon noch krass. Die war dort einfach als Königin, hat ihr Königinnenleben gelebt, was man dort immer macht. Und in ein paar wenigen Stunden oder Tagen kommt zum Vorschein, wer sie wirklich ist. Wir leben manchmal ganz lang und vieles passiert und es kommt nicht so darauf ab, aber es gibt plötzlich einen Moment im Leben, wo es darauf abkommt. Und es kommt darauf ab, wie wir vorher an unserer Identität gebaut haben. Ob es auf eigener Leistung ist oder ob es auf dem basiert, was Gott über uns sagt. Und Esther wird mit dieser Entscheidung mutig zum König gehen, zur Retterin von ihrem ganzen Volk. Nur wegen der Esther ist der Genozid abgewendet worden. Und die Juden feiern das bis heute. Am 24. März haben sie das wieder gefeiert. Und wir können uns fragen, wer macht das für mich? Die Esther hat die ganzen Juden dort mit ihrem Mut, mit einer gesunden Identität gerettet. Und wir erwarten jetzt nicht den Genozid, wie das bei Esther ist der Fall gewesen. Aber wir alle haben Situationen im Leben, die nicht easy sind. Die herausfordernd sind. Wo wir uns fragen, wie löse ich denn das? Oder wo wir uns vielleicht fragen, wer bin ich? Was macht mich aus? Und wir können ganz viel beantworten. Die Leute haben alles Mögliche für ergriffen. Sie sagen, ja, ich bin bescheiden, Charaktereigenschaften aufzählt. Der andere sagt, ich bin arrogant. Das ist eine Form von Identität. Aber wer bin ich wirklich? Wie Esther das ganze Volk hat gerettet, ist knapp 500 Jahre später Jesus gekommen, um uns alle zu retten aus dieser Problematik. Nicht zu wissen, wer bin ich. Und wenn wir uns fragen, bin ich wirklich etwas wert? Ist wirklich etwas an mir dran? Dann müssen wir zurück an den Punkt gehen und sagen, da ist ein Gott, da ist Jesus an dem Kreuz gehangen und hat an mich gedacht. Hat an mich gedacht. Er hat an dich gedacht in diesem Moment dort. Und gewusst, du bist es wert, für immer mit Gott versöhnt zu werden. Eine gefestigte Identität zu bekommen, zu wissen, ob ich das jetzt gut gemacht habe, ob ich das jetzt falsch gemacht habe. Gott ist sowieso für mich. Das Grösste, was wir haben können, an Identität ist zu wissen, ich bin ein Kind von Gott. Das hätte ich euch jungen Leuten mitgeben. Ihr habt die Frage gestellt, wer bin ich? Und ich glaube, ihr wisst das. Aber wenn es noch einmal ist, ich kann es nicht deutlich genug sagen, das Wichtigste, was ihr könnt an Bezug auf die Frage mitnehmen, ist, ich bin ein Kind Gottes. Es klingt so simpel, aber es gibt eine Ruhe ins Leben, die du sonst gar nicht überkommst. Es gibt eine Grundlage, wo du drauf kannst leben. Und du kannst erfolgreich sein, wo du selbst kannst unerfolgreich sein und es geht dir immer noch gut. Du weißt, die Frage ist geklärt. Und wenn jetzt heute Morgen jemand da ist und sagt, ich will das eigentlich, ich habe das noch gar nie gebeten, Jesus und ich, dass es einen Zusammenhang haben könnte, dann habe ich ganz ein einfaches Gebet mitgebracht, das du mit mir mitbeten kannst. Einfach als Ausdruck davon, ich will mir Gott anvertrauen. Ich will Ruhe finden. Dann kannst du mit mir das Gebet mitbeten und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir für jedes Einzelne, das jetzt gebetet. Ich bitte, dass du kommst und mit deinem Frieden füllst, mit dem Wissen, jetzt weiss ich, wer ich bin. Jetzt weiss ich, das ist ein Gott, der liebt mich. Jetzt klärt sich vieles. Und ich danke, dass du bei uns allen, wie neu, uns ermutigst im Wissen, ich muss mich gar nicht beweisen, weil Gott sich schon für mich hat bewiesen. Danke, dass du tief unser Herz brennst. Ich bin ein Kind Gottes und es reicht. Amen. Wir singen nochmal ein Lied, bevor wir unsere Konfirmanden segnen.